Ich glaube, ohne jetzt auch zu politisch zu werden, war es doch für mich und meine Generation eines der letzten Jahrzehnte, wo man möglichst also relativ unbesorgt über die Runden kam und leben und arbeiten und machen und feiern und tun konnte.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Bisher war es ja immer so, dass wir bei den Folgen eigentlich immer uns ein relevantes Thema gesucht haben. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und dann haben wir versucht, direkt umsetzbare Tipps oder zumindest Denkanstöße mitzugeben. Heute ist das so ein bisschen anders, denn heute gibt es eine fette Portion Retro. Wir nehmen uns ein für uns Best-Ager wirklich ganz wesentliches Jahrzehnt vor und pflücken das mal auseinander. Es sind aber tatsächlich nicht die 70er mit Discokugel, Plateauschuhen und Hippies und auch nicht die 80er mit dem Zauberwürfel und mit dem Walkman. Heute haben wir die 90er am Wickel. Das ist das Jahrzehnt der Tamagotchis, der Holzfällerhemden. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, warum gerade dieses Jahrzehnt so spannend ist, dann hört einfach die Folge weiter an. Für mich als Jahrgang 71er waren die 90er so das Jahrzehnt mit Abitur, mit Zivildienst, mit dem Studium, eine bewegte Zeit, der Berufsfindung, der Partnerfindung, der Partytime, aber eben auch die ersten Bewerbungsfotos und ja, so der Start in den Ernst des Lebens. Was zu der Zeit aber eben noch so los war in Sachen Musik, Fernsehen drumherum, das besprechen wir heute und dazu habe ich ziemlich kompetente Hilfe an meiner Seite. Unser Gesprächspartner Fabian Söthoff ist zwar Jahrgang 81 und war deshalb in den 90s noch Teenager, aber er ist Redaktionsleiter beim Magazin Musikexpress, kennt also das die volle Breite zum Thema Musik, ist Blogger auf New Kid and the Block und er ist Podcast-Host des Formats Never Forget, der 90er-Podcast. Das macht ihn auf jeden Fall zum Experten zu diesem wilden Jahrzehnt. Daher bin ich gespannt, was er zu erzählen hat. Lieber Fabian, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Kai, vielen Dank für die nette Vorstellung und die Einladung und dass ich in einem Podcast namens Not Too Old zu Gast sein darf. Ehrt uns ja beide.
Ja, du bist, fliegst hier eher über das Thema rein als über dein Alter, aber das ist auch nicht zwingend notwendig, dass jeder unser Gesprächspartner das schon überschritten hat. Aber tatsächlich würde ich mit ein paar Fragen zu dir persönlich anfangen. Du bist jetzt gerade über die 40 drüber, du hast zwei Kinder, eins im Grundschul-, eins im Kita-Alter. Du bist gelernter Journalist, schreibst für ein Musikmagazin, hast gerade ein Buch veröffentlicht, du bist Blogger, das hört sich nach ziemlich viel Zeug an. Erzähl mal, wie dein Alltag aussieht.
Ja, hört sich nach viel Zeug an, ist auch viel Zeug, aber kriegt man alles hin, denn das ist ja alles nicht gleichzeitig, das passiert nicht parallel. Also das Buch habe ich geschrieben letztes Jahr, da habe ich mir 4 Monate unbezahlte Elternzeit genommen und habe das geschrieben in der Zeit, wo die Kinder betreut waren in Schule und Kindergarten, habe mich also jetzt nicht da irgendwie wie so ein Möchtegern-Genie rausgenommen und verbarrikadiert, das würde ja auch dem widersprechen, was ich da in dem Buch fordere, nämlich, dass wir da anwesender sind. So, das kann man mir hoffentlich nicht vorwerfen. Und ansonsten, naja, ich bin seit 2013 schon beim Musikexpress und arbeite dort seit Oktober 2017 in Teilzeit, also grobe Kernzeit 9 bis 15 Uhr, eben genau die Zeit, wo die Kinder ohnehin betreut sind. Mhm. Und mein Alltag sieht durchschnittlich so aus, wie von den meisten Eltern mit Kindern im Alter. Also morgens geht der Stress gleich los, wenn ich schaffe, trinke ich einen Kaffee, während die Brote geschmiert werden und bringe die Kinder dann zu Schule und Kinderladen. Hier in Kreuzberg ist es ein Kinderladen. Ich weiß nicht, wie bekannt dieses Modell national ist, aber das auch nur am Rande. Und naja, wenn sie dann da sind, arbeite ich, mache meinen Kram, hole sie aber nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr wieder ab. Und meine Frau arbeitet auch in Teilzeit und das können wir uns so ganz gut aufteilen. Den Podcast habe ich mit einem Kollegen vom Musikexpress 2020 gestartet, kurz nach Corona-Beginn, wo wir noch ein paar Wochen gewartet haben. Das war ja erst so ein bisschen unglücklich, was darf und sollte man jetzt hier machen und was nicht. Und dann haben wir das gemacht und das lief sehr gut. Eine Staffel haben wir gemacht, 15 Folgen. Das kam tatsächlich besser als erwartet an. Also wir wussten, wir haben Bock drauf und deswegen haben wir es gemacht. Und wir wussten, das Haus hat Bock auf einen neuen Podcast, unser Verlag. Es ist natürlich trotzdem viel Arbeit. Deswegen haben wir nach der ersten Staffel erstmal das Ganze auf Eis gelegt, aus verschiedenen Gründen und ohne es jetzt hier offiziell ankündigen zu wollen. Wir denken über eine zweite Staffel nach und hoffen, dass das auch eher früher als später passiert.
Wir adressieren ja mit unserem Magazin so Best Ager, also eigentlich Männer in der zweiten Lebenshälfte, also so Kerle ab 45. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was da so in den nächsten Jahren auf dich zukommt? Oder ist Alter für dich im Moment eine Zahl und sonst nichts?
Ich denke tatsächlich zunehmend darüber nach. Erstens, jetzt klinge ich tatsächlich schon wie ein Rentner, weil mir mein Körper oftmals sagt, dass viele Dinge nicht mehr so gehen, wie schön wäre. Und ich bin erst 40. Also ja, wenn man irgendwo beim Arzt, bei der Ärztin ist, heißt es noch, Sie sind auch ein junger Mann. So, naja, danke fürs Kompliment. Keine Ahnung, wen Sie sonst hier sitzen haben. Aber ja, da merkt man schon, ich weiß nie, derjenige, der irgendwie exzessiv wilde Partys gemacht hat, der irgendwie, bevor die Kinder da waren, irgendwie nächtelang sich irgendwie durch Clubs gesoffen und was man doch sonst noch macht, geschmissen, das jetzt nicht. Aber ohne auch Alkohol jetzt zu glorifizieren, wenn ich heute mal am Abend 3 Bier trinke, merke ich die am nächsten Tag auch schon so, wie ich es vorher bei mehreren Bieren gemacht habe. Also ja, darüber denkt man natürlich nach. Und klar, wenn man Kinder hat, denkt man natürlich noch mal ein bisschen anders darüber nach, wie man sich die Arbeit, also die Erwerbsarbeit einteilen will und aber auch muss. Also wenn es nach mir ginge, bei aller Liebe für meine Arbeit, ich habe das Glück, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht, den ich auch ganz gut kann, denke ich, über Jahre gelernt habe, der cool ist, wo ich also nicht nur hingehe zum Geld verdienen, sondern auch, weil es Bock macht. Nichtsdestotrotz merkt man irgendwann, das ist ja nicht alles. Egal, wie cool der Job ist, es geht nicht nur um Arbeit und das merke ich zunehmend. Das war auch ein Grund, warum ich in Teilzeit gegangen bin. Das Geld und unser Geld reicht trotzdem dafür, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber es reicht natürlich nicht dafür, um sich noch irgendwie nebenbei noch ein Eigenheim zu leisten oder zu wissen, dass man auf jeden Fall genug für die eigene Rente und fürs Auskommen der Kinder haben wird. Deswegen wünsche ich mir natürlich das, was in unserer Gesellschaft leider nicht geht. Ich wünsche mir weniger Arbeit und mehr Geld. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Das Buch ist noch kein Bestseller, vielleicht nach diesem Podcast.
Ja, vielleicht. Ihr wohnt ja mitten in Berlin. Bist du denn schon in dem Alter, in dem du denkst, irgendwie etwas außerhalb der Stadt ist es eigentlich auch ganz cool?
Wir haben auch typisch Berlin vielleicht seit letztem Jahr jetzt einen Kleingarten in Brandenburg, so ein Stündchen weg von hier. Das heißt, da leben wir schon das spießige Kleingärtnerleben mit Nachbarn im höheren Rentenalter schon, die alle sehr nett und cool sind zum Glück und uns da machen lassen und uns helfen. Das hat uns natürlich durch Corona geholfen. Ein Jahr früher, das Ding so haben wir noch schöner gewesen, gerade aus der Stadt rauskommen, wo man in dieser Zeit eh kaum was machen konnte. Dauerhaft rausziehen, können wir uns nicht vorstellen. Ich komme vom Niederrhein, also vom kleinen Dorf. Das heißt, ich käme da wahrscheinlich eher mit klar. Meine Frau ist gebürtige Berlinerin. Die hat schon seit wir uns kennenlernen gesagt, nie im Leben irgendwo anders hin. Vielleicht noch Hamburg oder sowas. Das ging ja noch, aber alles andere bitte nicht. Trotzdem nerven natürlich viele Sachen, die mich anfangs nicht genervt haben. Also als ich irgendwie als Student hierher zog, fand ich irgendwie die ganzen Clubs und Bars und Partys cool. Und wenn Leute irgendwie mit ihren Beatles über die Straße gezogen sind, geil, das gehört ja zu Berlin dazu. Das gehört immer noch dazu, aber mittlerweile nervt es mich leider auch. Also wir haben eine sehr schöne zentrale Wohnung mitten in Kreuzberg, an der an sich nichts auszusetzen ist, außer dass sie halt sehr nah an einer sehr lauten Kreuzung ist und wir dort sehr früh und im Grunde den ganzen Tag lang eine Lautstärke erleben, die keinen Spaß macht, die nicht so entspanntes Arbeiten zulässt und auch schlafen geht, irgendwie nur hinten raus. Luxusprobleme, ich weiß, aber da fängt man mal schon mal an, drüber nachzudenken. Ja. Ob was anderes nicht doch cooler wäre, aber noch überwiegend die Vorteile.
Wenn wir uns jetzt so das letzte Jahrzehnt vornehmen, und wie gesagt, da bist du knietief ja drin, das ist ja so das letzte Jahrzehnt mit der D-Mark, Kohl ist Kanzler, es geht so um das Zusammenwachsen nach der Wiedervereinigung, es ist noch ein Leben ohne GPS und ohne Smartphone, aber so ab Mitte der 90er dann doch sind wir im Internet angekommen. Wir dachten dann ja alle eine Zeit lang, Millennium, werden alle Rechner wieder automatisch runtergefahren. Da ist ja zum Glück nichts passiert. Aber tatsächlich 1999 war Boris bei AOL schon drin. Und den Witz können wir uns, glaube ich, sparen. Das ist ja eigentlich eine eher traurige Geschichte. Ich war auch drin. Also ich habe 99 nach dem Studium meinen ersten Job angefangen. Das war bei der Suchmaschine Lycos. Da war Google noch gar nicht erfunden. Ich hatte gesagt, du warst Teenager in den 90s. Wie hast du denn so dieses Thema Internet für dich da erfasst? Also hattest du früh einen Rechner? Wolltest du schon Mails verschicken oder war das noch weit weg?
Ich kann mich jetzt nicht mehr an das Jahr erinnern, wo es für mich losging. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 81. Das heißt, also so langsam Mitte, Ende der 90er losging, war ich Teenager, klar. Und klar, ich kann mich an die ganzen frühen Zeiten erinnern, wo man dann mal den ersten Rechner zu Hause hatte, von, ich nenne jetzt den Markennamen nicht, von einem Supermarkt-Discounter, der dann immer in seinen neuen Prospekten dafür warb, dass das hier der neue Rechner ist. Der 386er steht jetzt hier und kann alles und kostet irgendwie 100.000 D-Mark oder so, ne? Und der stand dann da und hat man mal ein paar Texte da schon schreiben können und sich so die einfachsten Spielchen darunter geladen. Ich war großer Monkey Island-Fan, das habe ich immer im mein Vater wohnt ja im Nachbardorf und am Wochenende habe ich das dort immer gespielt, weil der schon einen etwas schnelleren Rechner hatte. Internet an sich war dann ja damals so, ich muss mal kurz online gehen und kurz heißt erstens, es dauert trotzdem lange, weil es alles so langsam war. Und das Modem knattern und rauschen, das kennen wir auch alle noch. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass in der Zeit so lange besetzt war zu Hause. Also konnte niemand anrufen. Da die Leute gleichzeitig keine Handys hatten, hieß es nicht, ruft doch bei Handy an, sondern geh mal aus dem Internet raus, ich muss jetzt mal schnell irgendwo anrufen. Oder ich werde angerufen. Auch zum Verabreden musste man sicher noch anrufen. Heute fühlt man sich ja nahezu belästigt, wenn jemand ohne Vorankündigung anruft einfach. Dafür gibt es ja Sprachnachrichten, also irgendwie geht es doch zurück. Und den ersten intensiveren Kontakt oder mehr gemacht mit dem Internet habe ich dann auch wie alle. Ich hatte 2000, 2001 oder so mein erstes eBay- und Amazon-Konto und die erste Web.de-E-Mail-Adresse mit 2 MB Speicherplatz damals. Das hatte wohl gereicht, sonst hätte es ja vielleicht schon mehr gegeben. Und naja, dann später ging es halt los, so Anfang der Nuller, aber dann eben schon mit diesen frühen Chatprogrammen, also mit ICQ und später MySpace und Musik-Downloads, Kazam und Emule und Napster, genau, wo man die ganze Nacht den Rechner hat laufen lassen und dachte, man hat einen geilen Song und am Ende war es doch ein Fake und es war was ganz anderes. Das waren die Anfänge, die vermisse ich jetzt nur bedingt.
Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt so eine Straßenbefragung unter Best-Agern machen würden, dann würde da rauskommen, dass die 90er irgendwie so das Jahrzehnt mit den wenigsten Ecken und Kanten war, als so die restlichen Jahrzehnte. Irgendwie würden, glaube ich, viele sagen, es war so nicht so richtig typisch. Alles so ein bisschen, teilweise ein bisschen drüber, ein bisschen Trash, aber auch so, gehst du das mit? Also mit welchen Adjektiven würdest du so das Jahrzehnt der 90er irgendwie zusammenfassen?
Das kommt auf die Perspektive an. Also ob ich jetzt meine persönliche Perspektive nehme oder die politische, gesellschaftliche, für deren Erfassen ich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen zu jung war, zumindest in dem Moment, im Nachhinein natürlich schon oder anders. Für mich persönlich war es einfach, waren es meine Teenagerjahre und entsprechend meine prägenden Jahre, also ähnlich wie du eben über eine andere Zeit gesagt hast, also ich habe dort, ich bin zur Schule gegangen, habe mich mit typischen pubertären Irrungen und Wirren herumgeschlagen, bin irgendwie mit den Kumpels erstmal saufen gegangen. Ich komme vom Dorf, da war Saufen, ohne es beschönigen zu wollen, an Wochenenden ein sehr zentrales Thema. Da hieß es dann natürlich immer, wo treffen wir uns zum Vorglühen oder Vorpicheln und dann gehen wir auf die Scheunenfete da, die im Nachbardorf ist und man trifft ja auch immer die gleichen Leute dort. Das war cool und uncool gleichzeitig. Und das war natürlich auch, weil es die Teenagerjahre waren, die Jahre, die mich halt maßgeblich geprägt haben, auch eben kulturell und musikalisch zum Beispiel. Also da habe ich angefangen, ich war in den 90ern und bin immer noch, weil man damit so früher verbunden war, ich war großer Grunge-Fan, ich habe gerne Pearl Jam gehört, Nirvana und das ganze Zeug. Galt schnell als Musikexperte, einfach weil ich andere Musik gehört habe als viele meiner Kumpels vom Dorf. Nichts gegen die, aber die waren irgendwie mit Antenne Niederrhein und Bravo jetzt zufrieden und ich wollte dann schon so ein bisschen mehr hören, habe dann angefangen Musikmagazine zu lesen, Visions, Musik Express, wo ich heute für schreibe, Rolling Stone, sowas halt. Mhm. Online-Medien gab es ja in dem Sinne noch nicht. Und das war so das, was mich persönlich geprägt hat. Und wenn man sich, wenn ich versuche, eine andere Sicht zu schaffen, also die gesamtgesellschaftlichere oder popkulturellere an sich, dann war es natürlich das, was alle sagen. Es war ein sehr buntes Jahrzehnt. Also musikalisch denken wir auch klar an Grunge zum Beispiel, aber vor allen Dingen denken wir alle auch an Eurotrash, an diese ganze DJ Bobo, Blümchen, Happy Hardcore-Geschichten und Rednecks und Magic Affair und wie sie da hießen, was halt so rauf und runter lief. Und heutzutage 25 Jahre später, ja, wieder überall läuft auf diesen 90er-Nostalgie-Revival-Partys, die hier in Berlin sehe ich jeden Tag irgendwelche Plakate davon. Also das Nostalgie-Ding scheint zu funktionieren auch ein Grund, warum unser Podcast so gut lief, weil das natürlich über die Nostalgie-Schiene Leute erstmal abholt, wir aber dann versucht haben, noch ein bisschen mehr zu bieten, also Infotainment so ein bisschen. Wir sind ja trotzdem beide, mein Kollege und ich, gelernte Journalisten, Musikjournalisten und haben das so ein bisschen verbunden. Und es galt so ein bisschen ja auch als das letzte unbesorgte Jahrzehnt, was auch nicht stimmt, weil es gab ja immer Probleme. Klar, die Mauer war gerade gefallen und in Berlin, wo ich damals noch nicht war, war irgendwie ging die wilde Partyfeierei los und die leeren Räumlichkeiten in Ostberlin wurden alle, im ehemaligen Osten wurden alle von Clubs gekapert, was natürlich hier viel für die Clubszene getan hat. Also es ging viel, die Love Parade fand statt. Alles ging, nichts muss, die Welt wurde irgendwie offener, aber Probleme waren ja trotzdem da. Also es gab irgendwie einen Jugoslawienkrieg, es gab einen zweiten Golfkrieg, es gab andere kleinere oder größere Skandale. Also ich glaube, währenddessen kam einem die Welt das nicht unbeschwert vor. Im Rückblick muss man sagen, wir hatten trotzdem viele Freiheiten. Und ich glaube, ohne jetzt auch zu politisch zu werden, war es doch für mich und meine Generation eines der letzten Jahrzehnte, wo man möglichst relativ unbesorgt über die Runden kam und leben und arbeiten und machen und feiern und tun konnte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was es für die Zukunft meiner Kinder heißt, was hier gerade alles so passiert, Krieg, Klimawandel, andere Katastrophen, glaube ich, dass wir ganz egoistisch betrachtet, jetzt auch dich mitgesprochen und viele der Hörerinnen und Hörer, eine denkbar gute Zeit zum Leben erwischt haben.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das kippt auch jetzt gerade, dass man da das einfach so mitkriegt. Ne? Das war, glaube ich, vor 5 bis 10 Jahren noch nicht so Thema, aber das ist jetzt gerade sehr, sehr präsent. Du hattest schon so deine Kumpels auf dem Dorf angesprochen, mit denen du unterwegs warst. Wir damals haben ja noch so uns diesen Subkulturen angeschlossen. Das war ja nicht nur eine Mode und eine Musik, sondern auch so eine Einstellung. Da gab es Mods, da gab es Punks, da gab es Skins, da gab es Scooter, Skater, wie sie alle hießen, die ganze Gothic-Abteilung. Ich hatte da auch so rasierte Seiten und eine Domestos-Hose und Doc Martens an und habe dann aber auch die Onkels gehört oder Stray Cats. Also ich war, glaube ich, musikalisch immer sehr breit, modisch und so eher in dieser punkigen Ecke zu Hause. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst dann in den 90ern. Oder hast du das auch noch so wahrgenommen, dass es so diese Subkulturen der Jugendlichen gab? War bei euch so Skateboard oder BMX, war das irgendwie noch angesagt oder war das schon vorbei?
Doch, das gab's alles. Das nimmt man natürlich als Jugendlicher, der mittendrin in diesem ganzen Wahn steckt, ganz anders und bewusster wahr. Also du und ich, wir sind jetzt beide zu alt, no offense, um wahrscheinlich noch wirklich mitzubekommen, was jetzt heutzutage unter Jugendlichen abgeht. Und also klar, man hört was von seinen Kindern, unsere sind auch ein bisschen zu klein für irgendwelche Subkulturen, aber das kriegt man mit und man liest halt auch einiges. Und ich weiß zum Beispiel auch wegen meines Jobs, dass Emo jetzt zurückkommt in einer anderen Art und Weise und Pop-Punk ist wieder da mit Machine Gun Kelly und Youngblood und wie sie alle heißen, die also musikalisch im Grunde das weiterführen, was mit und Ende der 90er Green Day und Blink-182 und Co. irgendwie angefangen haben. Das ist man dann als alter Mann und denkt, ja, habe ich alles schon gehört. Ne? Haben damals vielleicht auch einige gesagt. Ich glaube aber, dass die 90er, in meiner subjektiven Wahrnehmung zumindest, waren sie das letzte Jahrzehnt, wo so Subkulturen wirklich auch noch sich neu entwickelten und auch parallel stattfinden konnten. Also es gab auf dem Schulhof und im Dorf und auf dem Marktplatz in der Kleinstadt gab es die Goths, es gab die Skater, die in Duisburg, nee, die Emos waren diejenigen, die in Duisburg im Hauptbahnhof im Abhängen sie getroffen haben, eher aber Nullerjahre auch schon. Und es gab Skater, klar, bei uns auch ganz viele, also dann rannten sie auch entsprechend rum mit ihren DCs oder Dickies Schuhen und den Carhartt-Hosen und den Hose bis unter der Unterhose und die weiten Klamotten und die Fullcaps, die ich heute noch trage. Man möge mir nicht Berufsjugendlicher nachschreien. Und das ging alles und man konnte sich entscheiden. Das war jetzt bei uns aber nie so dogmatisch, dass dann irgendwie der oder die andere aus einer anderen Gruppe irgendwie gleich irgendwie ein Blödmann oder Blödfrau oder was auch immer irgendwie sein muss. Das war eigentlich eine Chance, aber wie immer so Subkulturen Chancen sind, sich zu irgendwas zugehörig zu fühlen, wenn man halt sonst nicht so recht weiß. Also ich habe dann damals angefangen, die Musik, also vorrangig Rockmusik anfangs zu hören. Das gab mir was. Ich kann bis heute gar nicht genau sagen, was oder inwiefern ich mich darin irgendwie verstanden gefühlt habe oder wiederentdeckt. Aber ich rannte dann halt auch so rum wie Eddie Vedder und Chris Cornell. Also abgeschnittene Tarnhosen, Flanellhemden, Chucks oder Docs oder sowas. Ne? Mhm. Später dann Vans. Und ich hatte Ende der 90er, so mit 17, 18, 19, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich sogar Dreadlocks, wo man sich heute nur verschämen kann, weil die waren auch wirklich nicht cool. Die waren irgendwie von einem Kiffer bekifft gemacht. Ich habe sie zu wenig gepflegt, denn es ist ein Trugschluss, dass das eine Frisur ist, die man nicht pflegen muss. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich gucke mir heute Bilder an, schäme mich aber nicht dafür, weil ich weiß, dass ich das zu der Zeit halt gerne gemacht habe. Und man hat sich so ein bisschen abgegrenzt und dann war es ganz cool. Ich habe mich halt so ausreichend abgegrenzt, aber nicht genug, dass man irgendwie Angst haben muss, irgendwie Haue von irgendwelchen Idioten zu bekommen, von denen es zum Glück wenige gab.
Und fallen dir auch noch so Items ein? Also es ist ja so, ich bin noch so diese Generation Bonanza-Rad, wo alle sagen, oh, das muss es sein. Ich selbst wollte mit 16 unbedingt eine Vespa haben, aber gar nicht so wegen jetzt Quattrophenia oder irgendwie solchen Einflüssen, sondern eher, weil wir so ein paar coole Scooter-Boys und Girls an der Schule hatten und ich das irgendwie cool fand. Ich hatte damals zu wenig Kohle. Heute habe ich die 200er Vespa in der Garage und fahre damit durch Hamburg und finde das auch super. Hast du so Sachen, wo du sagst, so, das war so in materieller Hinsicht was, wo du gesagt hast, das hat das Jahrzehnt so ein bisschen geprägt? Gibt es sowas? Oder?
Ich glaube, wenig davon, was ich jetzt sage, hat wirklich das Jahrzehnt geprägt. In puncto nostalgischer Verklärung und Rückblick auf die eigene Schulzeit natürlich schon. Also wir hatten zu der Zeit natürlich noch keine Handys, wobei die kamen, ich weiß gar nicht, wann kamen denn die ersten? Also dieses Nokia 3310, was irgendwie 3 Jahre Akkulaufzeit hatte, obwohl man den ganzen Tag Snake darauf gespielt hat, das ging natürlich.
98, 99.
Das war so dann wahrscheinlich, also später. Das fing früher an, dieser Wunsch nach irgendwie Vernetzung und neuen Kommunikationsmitteln. Ich erinnere mich, dass meine Freunde so eine Art Pager hatten, so einen Messenger, den du dir wie so ein Feuerwehrmann irgendwie an den Gürtel gebunden hast und Call, ja, oder wie das hieß, oder Scall oder so. Da konntest du also Leuten, glaube ich, eine Nachricht schreiben, die sie dann drauf bekommen haben und sagen, ruf mich mal zurück oder sowas. Ja? Ja. Also das war die Urform der SMS so ein bisschen, glaube ich, hat sich langfristig nicht durchgesetzt, wie sich viele Dinge langfristig nicht durchgesetzt haben. Es gab auch eine Zeit lang mal, aber vielleicht auch schon Anfang der Nuller sogar die Minidisc zum Beispiel, wo es hieß, das Audio-Tonträgerformat der Zukunft, hat sie dann auch nicht ewig gehalten. Aber ein bisschen früher noch, um nochmal auf diese Gadgets oder das Materielle zu antworten, was du gerade sagtest, das fühlte sich sofort. Natürlich hatten dann manche Leute irgendwie das Tamagotchi, was du eben bei der Anmoderation ansprachst. Das hat mich jetzt nie so interessiert. Die Leute hatten eine Zeit lang an ihren Rucksäcken irgendwelche Schnullerkettchen oder die Trolls hingen an ihren Rucksäcken, wo ich jetzt neulich mit den Kindern wieder diese beiden Trolls-Filme gesehen habe, die es damals nicht gab. Die sind ja recht neu. Und ich dachte erst, das kann doch nicht sein. Irgendwie ein animierter Film über irgendwelche 90er-Spielsachen. Aber die sind sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Also diese Filme. Und so kommt auch einiges wieder für meine Kinder, wo ich denke, ach, wenn ihr wüsstet, seit wann ich das schon kenne und woher und warum. Ansonsten, Gadgets, naja, manche Leute haben halt irgendwie, glaube ich, nur weil es cool war, Skateboard unter dem Arm getragen, nicht, weil sie wirklich Skateboard fahren konnten. Es gab immer Zeiten, das ist aber ja Gruppenzwang, den jede Generation anders kennt. Also eine Zeit lang musste jeder diese bestimmte Lederschultasche haben oder das bestimmte Federmäppchen, wo man dann irgendwie die Bandnamen, The Offspring, Nirvana, Green Day, was auch immer draufkritzeln konnte. Später ging es dann zum Glück schnell weiter. Also als ich dann nicht mehr 12, 13-jähriger Teenager war, sondern so 15, 16, wo man sich dann wirklich so Platten ausgeliehen hat, also CDs dann. Und damals dann noch, als es dann losging, Ende der 90er, sich die hat brennen lassen. Ich hatte selbst noch keinen Brenner, aber ich hatte eine Bekannte, die hatte schon einen. Der hat man immer einen Stapel Rohlinge gekauft und gesagt, hier brennen wir das Ganze mal. Und auch heutzutage unvorstellbar. Dann ging es dann eher darüber, also da hat man sich schon nicht nur über Materielles an sich, sondern auch über den eventuellen kulturellen Mehrwert ausgetauscht. Mhm. Mofa hatte ich nie. Nee, obwohl auf dem Dorf.
Jahrzehnte werden häufig auch geprägt vom Sport. Wir haben ja 1990 die Fußball-WM gewonnen, das deutsche Team in Italien. Und das war ja noch so dieses Jahrzehnt, wo man stundenlang irgendwie Sportereignisse geguckt hat. Also es gab die im Sommer sich für 3 Wochen Tour de France Urlaub genommen haben, wo man sich ja heute auch fragt, wer da eigentlich nicht gedopt war, ja, oder, aber es sind Spiele, Steffi Graf, Boris Becker, Davis Cup, 5 Stunden Tennis, Michael Schumacher hat 94 seinen ersten WM-Titel gewonnen, im gleichen Jahr ist ja Ayrton Senna tödlich verunglückt. Ist es für dich auch so, dass du sagst, so deine Fernseherinnerungen sind irgendwie große Sportereignisse mit der Familie auf der Couch, oder hast du da so irgendwie auch was erlebt, was dich geprägt hat?
Ja, also ich war nie sehr sportlich und ich habe mich auch für viele Sportarten passiv oder theoretisch, also medial, nie so richtig interessiert. Natürlich habe ich Fußball geguckt, was alle geguckt haben. Und natürlich habe ich auch mal dann die Sammelbilder gesammelt, die dann in Duplo und Hanuta und Gott weiß was so drin waren. Und ich kann mich tatsächlich bewusst erinnern, dass ich in Deutschland Trikot oder ein T-Shirt hatte 1990 bei der WM. Das Finale habe ich oben im Wohnzimmer meines Onkels geguckt mit meiner Cousine. Wir haben alle gemeinsam in einem Haus gewohnt. Das weiß ich noch, war aber nie großer Fußballfan danach. Wrestling-Karten habe ich gesammelt von The Undertaker und Macho Man und Hulk Hogan und diese damalige WWF-Generation.
Das darf man auch nicht vergessen, dass es da eine Sendung auf RTL gab, die hieß Catch Up mit dem großartigen Moderator Horst Brack. Ich glaube, es ist ein Künstlername, aber da gab es tatsächlich, ich weiß nicht, ob einmal in der Woche Wrestling auf RTL, damals noch RTL Plus, und das war fast Pflichtprogramm, also alle Namen, die du sagst. Ich fand immer diesen Jim Duggan cool, weil der immer mit so einem Vierkantholz auf die Bühne gekommen ist, was er in den meisten Kämpfen dann auch irgendwie verwendet hat. Aber dann gab es Shawn Michaels, diesen smarten Typen, und dann gab es so die Bösen und so weiter. Mhm. Ja, also das war noch vor The Rock, aber das war irgendwie noch unter Jungs irgendwie so ein bisschen Pflicht, ne?
Ja, eine Zeit lang zumindest. Wo ich mich aber wirklich tiefer für interessiert habe, war dann Basketball, die NBA. Da habe ich heute auch keine Ahnung mehr von, wer so die aktuellen Spieler dort sind. Seitdem dann vor ein paar Jahren irgendwie diejenigen, die damals Rookie waren, irgendwie schon ihren Trainerposten wieder aufgegeben haben, habe ich gemerkt, oh, ich bin lange raus. Aber tatsächlich so zwischen 94 und 99, so diese glorreichen Zeiten der Chicago Bulls und Seattle Sonics, Dream Team 94, nee, das war schon 92, ich glaube, das erste Dream Team Barcelona oder auch in Tokio davor, irgendwo im asiatischen Raum, ich bin mir nicht mehr sicher, mit halt Michael Jordan, Magic Johnson noch, Hakeem Olajuwon, später von den Rockets. Ich habe mich also Mitte der 90er, haben wir uns dann mit Kumpels regelmäßig im Zimmer getroffen oder haben dann übernachtet bei einem und haben uns einen Wecker gestellt und haben dann nachts um 2 sind aufgestanden, haben die Finals geguckt mit Frank Buschmann, der das moderiert hat, und ich kann mich noch an lustige Sprüche erinnern, wie also Dennis Rodman, Teil der Chicago Bulls, von dem ich großer Fan war, auch weil er Pearl Jam Fan war, da habe ich irgendwie eine Verbindung gespürt, warum auch immer. Und da weiß ich noch, wie Frank Buschmann sich eine halbe Stunde lang beömmelt hat, weil er so ein buntes Pompon in Hand hatte. Und immer wenn die Kameras über die Presseleute gefahren sind, hat er mit dem Pompon gewedelt und gesagt, hier, ich habe Dennis Rodmans Achselhaare, guckt mal her. Alle, die es gesehen haben, werden sich jetzt erinnern. Alle, die es nicht gesehen haben, denken, was erzählt er da? Aber naja, das waren dann so kleine prägende Erlebnisse. Und zu dieser Zeit kann ich, oder über diese Zeit kann ich sehr, du hast es vielleicht gesehen, empfehlen, die Netflix-Doku The Last Dance über Michael Jordan und diese prägenden und sehr erfolgreichen Chicago Bulls Jahre, wo es um seinen Erfolg geht und so ein bisschen auch um seine Schattenseiten. Er hat das mitproduziert, das heißt, man wird dort auch nicht alles erfahren, ne? Aber da siehst du dann die Zeiten, wo sie dann gegen Shaquille O'Neal gespielt haben und gegen Seattle Sonics mit Detlef Schrempf damals noch. Mhm. Und das hat mich geprägt.
Tatsächlich haben wir über The Last Dance auch mal bei Not Too Old einen Beitrag geschrieben, weil ich auch fand, das war so eine sehenswerte Geschichte, die man einfach mal sich reinziehen sollte. So viel gab es ja von diesem NBA-Basketball im Fernsehen, glaube ich, gar nicht zu sehen. Ich weiß nicht, weißt du das noch, auf welchen Sendern das irgendwie damals gelaufen ist?
Also es gab eine Sat.1-RAN-Sendung über Basketball, die hieß dann
mit Lou Richter, ne?
Mit Lou Richter, genau. Es gab auf DSF damals Frank Buschmann und, wie sind der andere, Manfred Breukmann oder so ähnlich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das gab es eine Zeit lang. Die Spiele haben wir, glaube ich, weil es ja auch noch kein Breitband-Internet gab, wo das hätte gestreamt werden können, glaube ich, auf CNN geguckt. Das konnte man irgendwie empfangen, die wurden übertragen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber noch, dass ich immer von der Schule nach Hause kam und als erstes den CNN-Videotext gestartet habe, um zu gucken, wie denn die Ergebnisse so ausfielen.
Sehr cool. Du hattest Dennis Rodman schon angesprochen. Hast du auch so den Eindruck, diese Wild Guys, diese verrückten Kerle, die eben so nach dem Sport bei Golfern oder Fußballern, Mario Basler oder so, die sich eher mit Bier und Kippe in irgendeinen Gang gestellt haben und sich nicht drum geschert haben. Heute hat man ja den Eindruck, nach dem Sport gehen die alle ins Gym und pumpen noch und so weiter. Also Hat sich das verändert oder gibt es diese Wild Guys heute auch noch?
Das hat sich verändert und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, damit es nicht klingt, als würde ich unsere sogenannte Woke Culture, also unsere wachere Kultur, die auch eher so mal auf Versäumnisse gewisser Menschen, nenne ich es mal, eingeht, da will ich ja keine Schelte irgendwie halten hier. Im Gegenteil, ich finde es ja gut, wenn Leute mal vorher nachdenken, bevor sie reden. Das war damals noch ein bisschen anders, da hat man vieles so hingenommen, wie es ist. Ich erinnere mich auch an ganz viele rassistische Sprüche in meiner Umgebung, nicht mir gegenüber, warum auch, aber halt anderen Leuten, Sachen, Gegenständen, Restaurants, was auch immer gegenüber. Das war so, das hat man gar nicht hinterfragt, das hat auch niemand bewusst böse gemeint, ne? Und so war das auch mit diesen Sportlern, die du gerade nennst. Da, geil, der hat eine große Fresse, der sagt, der redet Tacheles, ne? Das war ja auch bis zu einem gewissen Grad lustig, aber halt nicht um jeden Preis. Und das hat sich einerseits zum Glück, wie ich finde, geändert dadurch, dass wir alle jetzt ein bisschen, leider nicht wir alle, aber viele zumindest, ein bisschen wacher sind, was das Umfeld angeht. Also nur weil ich von irgendwas nicht betroffen bin, heißt es ja nicht, dass andere davon nicht doch beleidigt sein könnten. Darüber sollte man nachdenken und denken wir ja auch nach. Es gab irgendwie in den 90ern und vor allen Dingen in den 80ern und 70ern gab es ja irgendwie die Abfeierei von Rock'n'Roll-Bands, die viele Groupies haben. Das ist jetzt seit Harvey Weinstein und Me Too zum Glück auch ein anderes Thema. Und das ist das eine, und weil du halt Sportler und Gym ansprichst, wie gesagt, ich bin kein Sportler, ich spiele jetzt wieder seit ein paar Jahren einmal die Woche Basketball, so Altherren-Style, ne? Aber wenn, das wiederum ist ein Wandel, der jetzt nicht nur mit unserer Kultur zu tun hat, sondern natürlich auch mit dem Leistungsdruck. Also ich glaube, wenn du heute ein Profifußballer bist oder sein willst, der direkt danach in der Kneipe versackt, dann bist du nicht mehr lange Profifußballer, weil du einfach nicht mehr lange mithalten kannst, ne? Kommt wahrscheinlich hinzu, weiß ich aber nicht genau.
Wenn wir mal so rüberschwenken in Richtung so Filme und Serien, es gab ja tatsächlich bis Mitte der 90er noch einen Sendeschluss und ein Testbild, ja, irgendwann wurde das Programm beendet und das war so die Zeit dieser wilden Shows, da war auch RTL tatsächlich, glaube ich, so auf der Überholspur in diesem Jahrzehnt, da gab es dann Tutti Frutti wurde erstmal ausgestrahlt, es gab
RTL. Würde es heute auch nicht mehr geben.
Ja, ich glaube, es gab mal ein Remake, was nicht funktioniert hat, aber tatsächlich, genau, okay. Also Sachen sind auch irgendwann zu Recht verschwunden. Es gab RTL Samstagnacht, was glaube ich auch so Pflichtprogramm war unter den Jugendlichen, aber dann auch solche Sachen wie Der Preis ist heiß oder Das Glücksrad oder Das Familienduell, warum kenne ich das? Ich war Student, das lief mittags um 12 und das hat man dann so nebenbei laufen lassen.
Nee, das lief sogar schon um 11, also zumindest in den 90ern, das weiß ich noch, weil wenn man Schule ausfiel oder man nur 2 Stunden hatte, war man genau pünktlich dazu zurück.
Ja, ist doch aber krass, dass man Shows geguckt hat, wo Leute Preise von Tütensuppen raten mussten und irgendwelchen, also konsumorientierter konnte man Fernsehen damals, glaube ich, nicht machen, als so eine ganze Spielshow und sowas. Würde heute auch nicht mehr funktionieren.
Aber es haben alle geguckt, weil das Angebot noch weniger fragmentiert war, als es dank Internet und mehreren Privatsendern heute ist, ne?
Ja, das stimmt. Aber es war also, da gibt's ja eine ganze Reihe von Formaten, die auch immer wieder, glaube ich, nochmal versucht wurden, nach vorne zu holen. Aber ja, das ist irgendwie heute aus der Zeit gefallen. Du hattest schon so beim Sport gesagt, USA hat dich irgendwie beeinflusst, der Sport. Das gilt bei Serien dann wahrscheinlich auch, ne? Also warst du eher so Typ Lindenstraße und Kommissar Rex oder warst du eher Seinfeld, Baywatch, Prinz von Bel-Air? Also wie siehst du da so das Jahrzehnt?
Also ich habe natürlich mit großem Interesse Beverly Hills 90210 geschaut, mit ein bisschen weniger Interesse Melrose Place und dann gab es noch The Heights, kennst du dich daran erinnern? Nee. Das sollte auch sowas in der Art sein, aber da ging es um so eine Band, um eine aufstrebende Band, die irgendwie zusammen in der WG lebt und einen großen Hit schreiben will. Die hatten auch eine Platte draußen dazu. Das habe ich gesehen und später Simpsons, klar, Pflicht, seit ever, so. Auch wenn man wahrscheinlich, zumindest in jüngeren Jahren, noch nicht alle Witze so verstanden hat, wie man sie verstehen könnte oder konnte. Aber das ist ja das Gute an der Serie, dass es auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und ich habe aber, als es anfing, sehr regelmäßig, sprich täglich, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Also ich kann dir noch einiges berichten über den plötzlichen Tod von Heiko Richter alias Andreas Elsholz und über Clemens und Joe Gerner, der ja immer noch dabei ist, also ich glaube einziger von damals. Das habe ich ein paar Jahre lang verfolgt. Abends um 19.40 Uhr, da saß man dann wieder irgendwie auf seinem Kinderzimmerbett, in seinem Kinderzimmer, na klar, Und genau, es gab ja auch noch nicht so viel Senderauswahl. Und auch da, das haben dann zwei oder andere Freunde auch geguckt, dann konnte man so ein bisschen drüber quatschen, im Nachhinein noch völlig egal. Aber doch, das habe ich verfolgt. Und diese Spielshows, von denen du gerade sprichst, auch, weil die auch zu anderen Zeiten liefen. Also heutzutage würde ich nie im Leben darauf kommen, mittags um 12 den Fernseher anzumachen. Ja. Wenn mal doch, würde man sich mal eine Serie auf seinem Streamingdienst einer Wahl anmachen. Aber, und Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung, ich bin ein bisschen nervös, denn, pass auf, ich habe dann oft diese ganzen Talkshows geguckt, die auch liefen. Also hier Arabella Kiesbauer und Bärbel Schäfer und ja. Ricky und Andreas Türk und wie sie dann noch alle hießen. Und jetzt kommt es so, und danach höre ich auf mit der Eigenwerbung, dass mein aktuelles Buch im gleichen Verlag erschienen ist wie das aktuelle Buch von Bärbel Schäfer. Und am 17. Mai, glaube ich, wird sie einen Abend, eine Fragerunde mit mir digital in der Lit Lounge moderieren. Das heißt, die Frau, die nicht weiß, dass sie mich täglich in den 90ern beim Mittagessen begleitet hat, wird mir Fragen stellen. Ich bin ein bisschen nervös.
Ja, dann werden wir das natürlich auch verlinken, wenn es da irgendwie eine Seite zu gibt, dass wir die Leute da auch hinführen. Und ja, ich glaube, diese Talksendungen haben eine Menge Leute begleitet. Ich war nie Typ GZSZ, aber Typ Lindenstraße und relativ lange. Also da könnte man ja auch einen ganzen Podcast machen über merkwürdige Todesfälle in der Lindenstraße. Aber das war immer eher so mein Thema.
Das kam ja am Abend die Woche, ne? Sonntags immer, glaube ich.
Genau. Kino war auch erfolgreichster Kinofilm der 90er Jahre, Titanic, glaube ich, auch unbestritten, wahrscheinlich des Jahrhunderts. Da sind noch so in der Liste, in der Top 5, Pretty Woman, Jurassic Park, Forrest Gump, der mit dem Wolf tanzt und bester deutscher Film, Der bewegte Mann.
Ich wollte gerade raten, ich hätte sogar gesagt, nicht weil ich wusste, Mist. Aber
war
verdammt.
Zu schnell, ja. Sorry. Ja, du bist ja auch, du interessierst dich für Musik, ist das auch so Kino, also Medien, irgendwas mit Medien, ist das so dein Topic oder sagst du, oh Kino, nee und, oder würdest du da
also ich interessiere mich für Kino, obwohl ich seit Jahren, nicht nur wegen Corona, nur sehr selten im Kino war, da bin ich ganz ehrlich, so sehr ich diese Kultur eigentlich weiterhin unterstützen möchte, so sehr achte man doch auf sein Geld. Und wenn ein Kinobesuch für ein Ticket 12 Euro kostet, da zahle ich für ein Monatsabo Streamingdienst weniger. Ich weiß, dass es auch andere Gründe dafür und dagegen gibt. Aber grundsätzlich schon, klar. Also seit ich hier irgendwie schnelles Internet habe, binge-watche ich Serien. Das fing so richtig eigentlich schon in den 90er an mit den Serien, die wir gerade gesagt haben, im Fernsehen dann noch, später in den Nullern dann, die erste Serie, die ich glaube ich komplett durchgeguckt habe, auf CD dann noch runtergeladen von einem Freund, war 24, die erste Staffel mit Kiefer Sutherland, danach alle weiteren Staffeln und dann folgte Lost und dann kamen die ganzen Klassiker, ne, Sopranos, Breaking Bad und so weiter. Das ist bis heute geblieben, da interessiere ich mich privat einfach für, aber auch beruflich, ich schreibe auch hin und wieder mal drüber. Und 90er Filme, klar, man hat das alles mitbekommen, aber da bin ich jetzt, würde ich mich jetzt nicht als großen Experten ausweisen. Also der erste Film, in dem ich bewusst im Kino war, war, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, entweder Feivel der Mauswanderer oder Basil der Mäusedetektiv, gefolgt von Jurassic Park.
Irgendwas mit Mäusen. Nee,
Entschuldigung, in einem Land vor unserer Zeit noch, der Dino-Film für Kinder, dann kam der Dino-Film für Erwachsene, so.
Okay. Wir hatten ja auch eine Folge mit Michael Mittermeier, da ging es um Serien und da hatte ich auch Lost übrigens erwähnt, als die Serie, die man lange gut fand, bis auf die letzte Folge. Und er hatte die nicht gesehen und wollte das aber nochmal nachholen, weil das ja irgendwie alles so ein bisschen ad absurdum führte.
Da müsstest du ihn jetzt nochmal fragen. Ja, die Handlung war so verstrickt und komplex, da ist man als Drehbuchschreiberin oder Schreiber ja gar nicht mehr rausgekommen. Dann haben sie sich für einen Weg entschieden, den man elegant finden kann oder halt, naja.
Wir hatten ja das Thema, du hattest schon gesagt, was du so getragen hattest damals mit Baggy Jeans und so weiter. Ich glaube, zum Style, das können wir auch fast so überspringen. Vielleicht sei erwähnt, dass das Arschgeweih, glaube ich, Mainstream wurde und damit auch Tätowierungen. Ich hatte da auch in dem Jahr Jahrzehnt ein bisschen nachgelegt. Ich hatte schon in den 80ern angefangen, wie man sieht. Aber genau, das war da auf jeden Fall Teil der glaube ich, auch so aus dieser ganzen Techno-Szene mit bauchfreien Tops, mit aber auch Plateauschuhen, Sneakers. Du hast hoffentlich keine Buffalos getragen, oder?
Nee, da habe ich, die habe ich mir damals schon amüsiert angeguckt, weil das erste Mal, als ich die gesehen habe, trug die jemand, von dem ich bisher dachte, er empfindet sich als sehr cool. Der war tendenziell so manchmal so ein bisschen skatermäßig unterwegs, manchmal aber auch irgendwelche so Prollklamotten, so Helly Hansen-Jacken und was die Leute auch damals trugen. Und da hat er diese Schuhe an und die fand ich damals schon völlig bekloppt und absurd. Und dann wurden sie zum Trend. War ja auch einfach, ich habe sie nie getragen, aber es sah halt einfach super ungemütlich aus, ne? Mhm. Und auch verletzungsanfällig vermutlich. Das habe ich nicht getragen. Was ich so getragen habe, habe ich eben schon gesagt. Was sonst noch so ein Trend war, du hast gerade die Arschgeweihe genannt. Ich glaube, sehr viele Leute, sehr viele Frauen zumindest, oder Mädchen, oder junge Frauen, hatten dann irgendwann auch so ein Bauchnabelpiercing oder andere Piercings. Das ging ja auch gerade los. Ich hatte Ohrlöcher und habe mir dann noch mal ein paar mehr Ohrlöcher oben stechen lassen. Da hatte ich dann irgendwie zwei Ringe drin oder so, auch irgendwann wieder rausgenommen. Von besagten Dreadlocks sprach ich schon. Und ich hatte noch vor den Dreadlocks mich mit dem Kumpel auch immer so ein bisschen gebettelt in albernen Frisuren. Das fing also eigentlich schon in der Grundschule an. Da hatte ich dann mal so an die Seite, ich hatte so ein bisschen so einen Topfschnitt, wie hier Joey von New Kid and the Block. Siehst du, jetzt spreche ich die Band schon falsch aus. Mein Blog heißt New Kid and the Block. Die Band heißt natürlich New Kids on the Block. Und die habe ich in der Grundschule so ein bisschen gehört. Und da hatte ich mir so einen Strich reinrasiert, hier so einmal rum. Naja, Kindersünde, halb so wild. Und später dann aber zu Gymnasialzeiten hatte ich dann, als ich kurze Haare trug eine Zeit lang, habe ich mir so Muster reingemacht, also so blondiert, die einmal dann wie so ein Basketball aussahen, glaube ich, und einmal so ein Kreis, dann sah es aus wie eine Biene, so ein bisschen so Biene Maya oder Willi-Style. Alles aber halb so wild, jeder hat sich da mal ausprobiert, das ging. Das würde man heute auch unter Modesünden verbuchen. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil so hat man jetzt was zu erzählen.
Genau, und du hast es eben damals noch nicht auf Instagram gepostet und dadurch ist es auch eher eine Erinnerung als jetzt eine festgehaltene Impression, die man irgendwie jederzeit wieder aufrufen kann. Das ist ja, glaube ich, auch ganz gut, dass wir so aus diesen Erinnerungen kommen.
Ich habe in 3 Wochen ungefähr Abi-Treffen. Das sollte letztes Jahr stattfinden, 20 Jahre, ging wegen Corona nicht. Jetzt ist das das 21. Jahr sozusagen und da bin ich so ein bisschen gespannt mit einigen Leuten, mit denen man damals schon viel zu tun hatte. Also die Jungs aus meinem Dorf zum Beispiel, mit denen habe ich immer noch Kontakt so einmal im Jahr. Da kennt man sich, aber viele andere hat man ja wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und da bin ich natürlich nicht nur gespannt, wen ich da wie erleben werde, sondern auch, wie sie mich erleben. Da denkt man ja auch ein bisschen drüber nach. Denken die jetzt, deswegen komme ich gerade drauf, denken die, der kommt jetzt immer noch mit diesem Bienenlook oder mit den Dreadlocks zum Abi-Treffen? Wahrscheinlich nicht. Aber das wird auch nochmal so ein Nostalgie-Flash, wo ich so ein bisschen nervös auch bin, weil das kann natürlich super cool und angenehm werden oder auch so ein bisschen cringe und creepy. Mal gucken.
Ja, das glaube ich. Aber da ist ja dank Social Media doch jetzt auch viel passiert, dass alles transparenter geworden ist. Man kann Leute stalken, man kann die zumindest irgendwie sich, wenn die Leute auf diesen Kanälen unterwegs sind, da mal einen Eindruck verschaffen. Das ist auch so ein bisschen dieses Star-Dasein von früher. Die 90er waren ja so dieses Jahrzehnt der Supermodels rund um Kate Moss, um Cindy Crawford. Aber es waren noch eher auch ja, Schauspieler wie Brad Pitt, Demi Moore, Tom Hanks. Aber eben so dieses Paparazzi-Dasein, ne? Dass man sagt, so eigentlich entweder hat man über die Leute in Print irgendwo gelesen oder die waren vielleicht mal Gast bei Wetten, dass dann oder so, aber die waren nicht so täglich präsent. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine Zeit, wo ja alle wissen, Lady Di ist das auch zum Verhängnis geworden mit dem Paparazzi. Das war 97, also auch fällt auch so in dieses Jahrzehnt. Ja, aber da ist natürlich heute für diese Stars auch ein anderer Druck, diese Community zu füttern. Ne? Ich weiß nicht, meinst du, es war früher einfacher, ein Promi zu sein, als es heute ist?
Es ist heute leichter, ein selbstbestimmter Promi zu sein. Also ich kenne das aus unserem Job. Viele Rapperinnen und Rapper zum Beispiel, die haben gar keinen Bock mehr mit klassischen Medien zu reden, weil die sich denken, warum sollte ich das? Dann erreiche ich bei euch im Heft irgendwie 50.000 Leute und auf meinem Instagram-Kanal folgen mir 2 Millionen. Dann weiß ich doch, wo ich meine Geschichten erzähle. Die können das also mehr steuern. Damals war es halt so, du konntest das nur sehr bedingt steuern. Die Promis hatten natürlich auch Managements, brauchten sie ja auch, die natürlich auch Medienstories auch platziert haben, damals erst recht, weil es gab ja keine anderen Outlets. Ich finde das, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, kann man sich ganz exemplarisch diesen Verlauf angucken, am Fall von Britney Spears, die ja, glaube ich, mit dem ersten Hit, Hit Me Baby One More Time, der war, glaube ich, 99, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, und war dann ja schnell irgendwie ein Mega-Popstar. Und damals auch sehr fremdbestimmt. Es gab diese Story, dass sie angeblich noch Jungfrau ist, was ja keinen zu interessieren hat, aber sehr viel interessiert hat. Dann gab es Justin Timberlake, der mal mit ihr zusammen war, von NSYNC damals noch, der sich dann nicht entblödet hat, in irgendeiner Talkshow oder in einem Interview im Fernsehen zu sagen, ja, ich habe mit ihr geschlafen, so, ne? Alles Ding, wo du heute denkst, ey, Alter, das interessiert keinen mehr, warum fragen das die Leute? Das interessiert heute Leute immer noch, aber heute könntest du wenigstens auf Instagram schneller kommentieren und Sachen zurechtrücken und machen und tun und kannst ein bisschen mehr selbst bestimmen und hast natürlich auch einen viel größeren Backup. Also wenn jetzt heutzutage Billie Eilish in Negativschlagzeilen steht, das tut sie sehr selten, aber weil sie halt, weil sie mal vor 10 Jahren irgendwie einen blöden Tweet abgesetzt hat, dann mag man ihr das vorhalten, aber dann gibt es auch eine sehr große Community, die sie sehr direkt stützt. Und was aber so ein mediales Dauerfeuer mit einem anrichten kann, mental, hat ja der Fall Britney Spears auch gezeigt. Das war jetzt dann auch schon Nullerjahre, ne, wo es dann hieß 2007 Mental Breakdown und so weiter. Vielleicht war das aber auch einfach nur ihr Weg zu sagen, so fickt euch alle, ich mach den Scheiß nicht mehr mit. Also ein Akt der Selbstbestimmung. Also ja, es gab früher wahrscheinlich weniger Popstars in dem Sinne, aber die waren halt richtig groß. Das war ja so gesehen das letzte Jahrzehnt der richtig großen Popstars. Du hast gerade schon ein paar genannt. Und es gab Michael Jackson und es gab Elton John, gibt's immer noch. Und Michael Jackson, wie du gerade sagtest, Wetten, dass? Also wir alle erinnern uns an seinen Auftritt bei Thomas Gottschalk, wie er da seinen Earth-Song zum Besten gab. Also wenn man was von ihm sehen wollte, konntest du nicht im YouTube anmachen und gucken, wie er gerade in Rio de Janeiro ein Konzert gegeben hat. Nee, du hast dir Wetten, dass? Angeguckt und dann hast du was erlebt. Also man war noch schneller Talk of Town mit bestimmten Sachen. Deswegen hatten diese Sendungen ja früher so Einschaltquoten.
Genau, ich würde jetzt natürlich auch gerne noch das Thema Musik vornehmen. Da waren ja die 90er so dieses, der CD-Player löst den Walkman ab, später der Napster und Streaming und ein MP3-Player. Du bist ja nun vom Fach. Welche Stile, würdest du sagen, haben so die 90er geprägt? Du hattest schon dieses Euro-Thema angesprochen. Es gab aber auch Britpop, es gab diese Latin-Geschichte. Also was würdest du sagen, bleibt von den 90ern so musikalisch?
Also nicht wenige Leute behaupten ja, dass die 90er das letzte Jahrzehnt gewesen sein, wo wirklich neue Genres noch erfunden wurden und breit wahrgenommen wurden. Das stimmt so bedingt, wenn du halt dir heute irgendwelchen Cloud-Rap und Trap anhörst, den gab es ja damals so auch nicht, aber der fußt ja natürlich auch auf Rap und der ganzen Hip-Hop-Kultur, die es natürlich nicht erst in den 90ern gab, sondern auch schon früher, aber das ist ein Beispiel. Ich habe in den 90ern auch viel Deutsch-Rap gehört, der damals noch viel harmloser war, also das fing halt an mit Fettes Brot, die Fantastischen Vier, 5 Sterne Deluxe, 1-2, Fischmob, diese ganzen relativ harmlosen, aber teilweise sehr wortgewitzten Sachen doch, wie ich fand und finde. Aber das war natürlich nichts im Vergleich zu dem ganzen Gangster- oder Pseudo-Gangster-Rap mit Kollega und Bushido und Sido und was dann so aus Berlin so in den Anfang der Nuller kam. Das hat uns hier national geprägt, glaube ich. Der US-Hip-Hop war ganz groß. Eminem wurde, glaube ich, Ende der Nuller auch ziemlich bekannt. Aber kein Bravo-Hits ohne irgendeinen Song von Mary J. Blige zum Beispiel. Also auch dieser von Rap beeinflusste Soul und Pop, wenn man so will. Was war groß? In Deutschland gab es die großen Entertainer. Westernhagen, Lindenberg, Grönemeyer, auch nicht originär 90er-Namen, aber dann doch auch sehr groß gewesen. Es gab Grunge, wir sprachen drüber. Es gab Britpop, hast du gerade genannt. Es gab vor allen Dingen aber auch in Deutschland und dann weltweit Techno. Das ist ja wahrscheinlich das größte Ding überhaupt, was dann aus Deutschland kam und oder auch aus Deutschland kam, nicht nur, teilweise auch Detroit. Und dann quasi seinen Siegeszug annahm und die Clubs ja bis heute bestimmt. Und auch entsprechende Namen. Daraus hat sich dann wieder dieses Eurotrance und Eurodance entwickelt und das Happy Hardcore. Also da ist schon sehr viel passiert. Wir haben das in unserem Podcast, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, auch versucht, so von Folge zu Folge runterzubrechen, weil wir uns auch dachten, dieses Jahrzehnt ist ja so groß und weit und bunt und wie kriegen wir da eine Linie rein? Und dann haben wir halt pro Folge ein Genre uns vorgenommen und dazu mit einem entsprechenden Gast gesprochen. Also wir hatten zum Beispiel auch, also über Oasis allein haben wir eine Spezialfolge gemacht mit T.S. Ullmann von Tomte. Wir hatten eine über Stadionrock mit Kai Wingenfelder von Fear in the Slaughterhouse, wo es unter anderem auch um Bon Jovi und Guns N' Roses und so ging, die also auch aus den 80ern kommen, aber in den 90ern riesengroß waren, Aerosmith. Und was hatten wir noch? Genau, es gab Hip-Hop, es gab Boybands oder Boygroups und Girlgroups. Das war ja auch das Ding, Casting ging da los, wenn man so will, dank unter anderem maßgeblich in den USA, dank Lou Pearlman, diesem mittlerweile verstorbenen Manager, der halt viele Bands dort über den Tisch gezogen hat, aber auch gleichzeitig groß gemacht hat. Also Backstreet Boys, NSYNC, Five, glaube ich noch. Mhm. Also da gab es sehr viel zeitgleich. Vieles davon konnte und musste man unbedingt ernst nehmen. Vieles halt nicht so. Also natürlich kann man jetzt über Eurodance nur lächeln und kein Mensch guckt sich unironisch Erotic an oder Rednecks. Aber manche gucken sich noch an.
Du hattest schon deutschsprachige Musik angesprochen. Wenn man da mal so guckt, was so die erfolgreichsten Stücke in den 90ern waren, dann ist der erfolgreichste Song Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim direkt vor Das Boot von U96 und dann taucht da auch noch Alles nur geklaut von den Prinzen auf, dann Wildecker Herzbuben, Dieter Krebs mit Ich bin der Martin, die Doofen mit Mief, also was für eine Liste, ne? Das ist ja auch, ich bin auch bei dir da, bei den Beginnern und bei eher so dieser Rap-Abteilung, aber das war dann schon sehr nischig, also ich glaube so der Mainstream hat dann eher das gehört und vielleicht dann so die Experten, sowas wie Sportfreunde Stiller, ne? Die, ich weiß nicht, ob die so als Indie-Rock gelten, aber das war ja so ein bisschen die deutsche.
Waren die schon 90er?
Ja, tatsächlich.
Okay. Ich habe sie das erste Mal, ja, doch, das stimmt. Ich habe sie das erste Mal auf dem Haldern-Festival gesehen, 98 oder 99, das stimmt. Da traten auch Raymond damals schon als Headliner auf und haben ihren ersten Hit Supergirl gleich zweimal gespielt, am Anfang und am Ende. Und da wusste ich gleich von der Band, ist nicht mehr viel zu erwarten.
Wenn du Festivalkultur ansprichst, da sind ja auch viele große Festivals gestartet in den 90ern. Wacken 90, Hurricane ist gestartet, ich glaube Rock am Ring ist eine ältere Geschichte, aber Rock im Park wurde dann auch in den 90ern entwickelt. Siehst du das heute? Das hatte ich übrigens in einem Podcast auch mit Markus Kafka, den hatten wir mal zu Gast, wo es so darum ging, wie ist eigentlich Musik heute und gibt es diese Festivalkultur auch noch? Wie würdest du das sagen? Also gehen Leute noch auf Festivals, wollen die noch Bands live sehen oder wollen die eigentlich selbst entscheiden, wann sie streamen, gucken sich das lieber im Warmen an? Er meinte so, die Leute haben nicht mehr so richtig Bock auf draußen Zelten und irgendwie so.
Also ich weiß es nicht, weil ich selbst habe keinen Bock mehr drauf. Ich bin einfach zu alt fürs Zelten und für laute, besoffene Leute um mich rum, wenn ich meine Ruhe haben will. Wenn die Leute grundsätzlich, also eine große Menge an Leuten, keinen Bock mehr hätten, würde es aber ja die ganzen Angebote nicht weiterhin geben. Also es gibt ja nach wie vor Rock am Ring, Rock im Park mit immer noch unglaublich männlichen Line-Ups, was einem früher auch nie auffiel. Und heute denkt man sich so, das kann doch nicht sein, dass da nur irgendwie Pimmel auf dem Poster stehen. Ne? Entschuldige die Wortwahl. Ja. Und die gibt's. Es gibt neuere Festivals, auch hier in Deutschland. Hier in Berlin ist das Temple of Sounds dieses Jahr zum ersten Mal. Es gibt das Lollapalooza als deutschen Ableger oder europäischen Ableger seit ein paar Jahren. Super Bloom, Hurricane, Southside, natürlich. Und auch international gibt's nach wie vor riesige Festivals. Also ich meine, Leeds und Reading in England sind halt Institutionen nach wie vor. Und wer da Headliner ist, ist immer noch ein, gilt als, der hat's wirklich geschafft, oder die. Coachella genauso. Wobei beim Coachella, ich war selbst nie dort, aber ich habe natürlich Videos angeguckt und Bilder und das wirkt schon auf mich so, dass die Leute, ja, Bock auf Festivals haben, aber nicht wirklich, um bei den Foo Fighters, auch wieder schwieriges Thema jetzt nach dem Tod von Taylor Hawkins, aber bei den Foo Fighters oder den Chili Peppers oder auch bei Billie Eilish, wem auch immer, in der dritten Reihe zu stehen und irgendwie mit Party zu machen, sondern die gehen halt, glaube ich, auch hin, weil es einfach ein Event und Happening ist und weil sie es auf Instagram posten können. Es gibt auch Festivals seit Jahren, extra Kulissen, vor denen man sich gut für Instagram und Co. ablichten kann. Mhm. Also da hat sich schon was verändert. Man geht oftmals nicht mehr nur für sich selbst hin, sondern auch um zu zeigen, dass man da war. Das mag sich verändert haben, aber ich glaube, der Bock auf Live-Musik an sich, der ist schon noch da. Wenn ich was anderes glauben würde, würde ich wahrscheinlich auch im falschen Job arbeiten, so als Musikredakteur.
Das stimmt. Und wünschst du dir so ein bisschen das Musikfernsehen zurück irgendwie, weil das war ja bei uns damals auch so, nebenbei MTV laufen lassen, einfach coole inszenierte Musik sich angucken. Klar kriegt man das auch alles auf YouTube. Ich glaube, es gibt immer noch Musikvideos, die sehr aufwendig gemacht sind, aber irgendwie ist es eben nicht mehr so diese Beschallung, weil man sich es eben so selbst suchen muss. Also
ja, also Leute werden, also Musikvideos sind, glaube ich, nach wie vor eines der ultimativen Marketing-Tools, obwohl es keinen, also es gibt Musikfernsehen weiterhin, aber natürlich hat es nicht mehr so einen Einfluss wie damals MTV und später Viva in unserer Generation oder in den 90ern. Aber wenn du es auf YouTube hochlädst, hast du ja sehr schnell, wenn du ein großer Name bist, Klicks in Millionenhöhe, dann sind die alle monetarisiert. Das ist also eine neue Art von Einnahmequelle. Natürlich kauft jetzt nicht mehr MTV dein Video ab und schaltet Werbung dazwischen, aber du kannst bei YouTube halt irgendwie selbst das da Einnahmen generieren oder das Label in dem Falle. Es bleibt lukrativ. Ich habe mich das früher auch öfter gefragt, warum die das denn noch machen, weil es gibt da kein Musikfernsehen mehr. Aber da bist du natürlich schon noch in den Schlagzeilen, wenn du irgendwie ein krasses, geiles, neues Video gemacht hast. Aber heute musst du den Fame, glaube ich, woanders herbekommen. Also früher den ursprünglichen Fame. Also früher war es halt so, du hast irgendwie ein Video, was in der Heavy Rotation landete und dann siehst du das. Also wie oft haben wir alle Black Hole Sun von Soundgarden auf MTV gesehen? Oder diese Jamiroquai, wie er da einfach durch diese, diese virtuellen, animierten, metallernen Räume tanzte. Oder das bis dahin teuerste Video von Michael Jackson mit Janet Jackson zusammen, glaube ich, gab es einen Song. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Man sehe mir nach. Aber ja, das waren halt riesige Dinger. Ich vermisse es nicht. Mich hat das zwar damals sehr geprägt, weil man hat ja keine anderen Quellen, aber heute sehe ich schon, dass mein YouTube-Algorithmus mich sehr genau kennt. Also nach dem dritten Song steht da plötzlich doch wieder November Rain drin und so, aha, danke, okay. Gleichzeitig kann ich mich dann dort sehr gezielt über die Bands informieren, was ich vorher nicht konnte. Aber klar, ihre Audience an sich müssen sie woanders herkriegen. Aber das kriegen sie ja dank Instagram und Co.
Erlaub mir noch eine Frage zum Schluss. Du hast mal in deinem Podcast gesagt, ab etwa 31 Jahren lernt man kaum noch neue Musik kennen. Gibt es deshalb so viele Radiosender, die 80s und 90s spielen für Leute wie uns, die eben sagen, ach komm, der ganze moderne Radiokram ist nichts mehr für mich, ich bleib so in meinen bekannten Sphären. Also was kannst du vielleicht unseren HörerInnen da zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Würdest du nochmal auffordern zu sagen, guckt euch neue Sachen an, lasst euch von Spotify inspirieren oder von irgendwelchen anderen Streamingdiensten oder wie siehst du so das musikalische Älterwerden?
Oder hört euch die Musik eurer Kinder an, wenn sie zumindest ein bisschen älter sind, weil man kann natürlich verschränkt da stehen und sagen, was ist denn das für ein scheiß asozialer Deutschrap, den du da hörst? Oder man kann sich hinsetzen und zumindest mal zuhören und mit den Kindern darüber sprechen, was daran gut oder schlecht ist. Wie gesagt, meine Kinder sind erst 8 und 6, das ist noch nicht Thema, wird aber ja so werden. Dann kann man oft mit denen darüber reden und aber auch was Neues kennenlernen. Also natürlich haben auch meine Eltern früher gesagt, wenn ich irgendeine Musik anhatte, was ist das für ein Krach? So, und das wird auch jede Generation sagen, obwohl, wenn man genauer hinhört, dass kein Krach ist. Und selbst wenn es Krach ist, hat es ja irgendwie einen Grund. Die Kinder hören das ja oder die Jugendlichen aus irgendwelchen Gründen. Grundsätzlich stimmt das, was du gerade mir in den Mund gelegt hast. Ich hatte das nämlich auch nur zitiert. Das war eine Studie, die genau das wirklich herausgefunden hat, dass Leute ab spätestens 31 sich nicht mehr bewusst auf die Suche machen nach Musik, sondern dort anfangen, die Musik aus ihrer Jugend zu hören, die prägenden Jahre. Also wenn ich hier mal allein zu Hause bin, wenn die Kinder und Frau verreist sind und ich irgendwie mit dem Bier auf der Couch sitze, erwische ich mich auch dabei, wie ich dann mal irgendeine Emo-Band aus den frühen Nullerjahren anmachte, wie ich dann irgendwie Thursday oder System of a Down sogar oder Taking Back Sunday oder so dann plötzlich höre. Oder Jimmy Eat World, um es noch ein bisschen milder und netter zu machen. Get Up Kids und so weiter. Das höre ich dann ist auch wieder gut. Dank meines Jobs ist es ja zum Glück teilweise meine Aufgabe, neue Musik zu hören. Darüber bin ich tatsächlich sehr dankbar, weil ich natürlich oft denke, na, interessiert mich jetzt nicht so sehr oder schon mal gehört, aber oft wirklich auch Sachen entdecke, wo ich dachte, geil, das hätte ich irgendwie früher nie gehört. Also jetzt bin ich seit auch schon wieder mittlerweile weit über 10 Jahren, aber bin ich großer Fan von Bon Iver. Kanye West kann man als Menschen sehr strittig finden. Seine frühen Alben finde ich musikalisch grandios. Entdecke also neue Sachen und höre mir dann dadurch auch wieder neue Sachen an, wo ich denke, also jetzt Kanye West als schwieriges Beispiel, ah guck mal, der hat das neue Album von XYZ produziert, vielleicht ist das nicht so verkehrt, höre ich mir auch mal an. Und um auf die Radiosender abschließend sprechen zu kommen, ja, stimme ich dir zu, wenn ich mit meiner Frau im Auto unterwegs bin, zum Kleingarten zum Beispiel, dann hören wir meistens Spreeradio, meine Frau ist großer 80er-Fan und die 80er-Songs sind alle toll, kennen wir alle, können wir mitsingen, die Kinder kennen die jetzt auch schon. Sobald dann neue Musik kommt, so wird es immer auf dem Sender beworben, die ist aber auch schon 15 Jahre alt, machen wir dann aus, weil das interessiert uns dann nicht mehr so sehr. Also ja, gerade Radiosender wollen natürlich eine gewisse Klangfarbe haben und ihre Hörerinnen und Hörer abholen in Nostalgie oder sonst was und nicht verschrecken mit nur neuem Kram. Ich erinnere mich, dass ich vor Ewigkeiten mal bei einem Radiosender, das Name ich nicht nenne, ein Vorstellungsgespräch hatte und es war noch nicht mal ein Privatsender, aber sie agierten so und die haben mir halt sehr explizit mitgeteilt, dass sie nur das spielen, was die Hörerinnen und Hörer schon kennen. Wo ich sagte, ja, aber wie soll sie denn was Neues kennen? Wie soll ich was Neues kennenlernen, wenn ihr nur das spielt? Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Wir wollen niemanden verschrecken. Also wenn Robbie Williams ein neues Album rausbringt, erste Single machen wir auf jeden Fall noch. Zweite, dritte Single müssen wir dann schon mal gucken, wie das noch ankommt. Das fand ich ein bisschen tragisch für den Status quo von Musik und Musikjournalismus in Deutschland. Aber um positiv zu schließen, es gibt ja mittlerweile genug andere Wege, wo man neue Sachen entdecken kann. Das müssen nicht nur die Kinder oder Freundinnen oder Freunde sein, sondern Algorithmen, die da ja zum Glück manchmal ganz schlau sind und gut wissen, was du magst und nicht magst.
Ja, das entspricht auch nicht unserem Motto bei Not Too Old, weil wir ja auch auffordern, jeden Tag neue Dinge kennenzulernen und genau, nie zu alt zu sein für irgendwas. Und da gehört es auch dazu, neue Musik kennenzulernen. Also auf jeden Fall ein Fazit, würde ich sagen, macht auf jeden Fall Never Forget weiter, euren 90er-Podcast. Da sind wir gespannt drauf, können wir auch jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören, sich vielleicht mit der Musikrichtung mal loszulegen, um da euren sehr unterhaltsamen und lustigen Style auch kennenzulernen. Lieber Fabian, vielen Dank für diesen lustigen und unterhaltsamen und kurzweiligen Schnack. Also ich glaube, wir konnten doch mit der kleinen Reise so zeigen, dass in den 90ern doch eine ganze Menge los gewesen ist, und die meisten, die sich das angehört haben, werden wahrscheinlich zustimmend nicken und haben viele, viele lustige Erinnerungen in vielerlei Hinsicht.
Sie haben sozusagen Flugzeuge im Bauch. Ja. Von Oli P. oder von Grönemeyer, wenn Sie ein bisschen älter sind. Vielen Dank für die Fragen, Kai, und für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht, für den Walk Down Memory Lane sozusagen.
Ja, vielen Dank. Also wer mehr von dir lesen will, der findet in den Shownotes auch Links zu deinem Buch, zu deinem Blog und wie gesagt, zu deinem Podcast. Und euch, lieben HörerInnen, wünsche ich eine schöne Zeit. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung bei Apple oder auch bei Spotify und gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss.
Tschüss.